Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr alle fit seid und dass wir heute uns weiter mit dem Thema beschäftigen können. Wir sind ja in der Ältestenwahl, in der Gemeindeleitungswahl. Vini, bis wann haben wir noch Zeit?
Um 13. Februar.
Bis zum 13. Februar haben wir noch Zeit. Also diese Woche noch, nächste Woche noch und dann Donnerstag. Genau. Ja, genau. Noch heute noch mal etwas zu diesem Thema. Ich möchte gerne zu Beginn beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir kommen können, dass wir in dir durch deinen Sohn ewiges Leben gefunden haben. Wir danken dir, dass du dich für uns aufgeopfert hast, dass wir einen Gott haben, für den wir nicht gleichgültig sind. Und es ist schwierig für uns zu erfassen, welchen Wert wir in deinen Augen haben. Du hast uns unseren Wert selbst gezeigt, indem du dein eigenes Leben am Kreuz für uns geopfert hast und uns unsere Schuld weggenommen hast, unsere Sünde weggenommen hast. Und wir wissen und wir versuchen es zu begreifen, was für eine Liebe du für uns hast. Wir danken dir dafür vom ganzen Herzen her. Vater, wir möchten jetzt auf dein Wort hören. Ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du uns segnest, Herr, dass wir hören können, verstehen können, dass du uns Dinge offenbarst und zeigst durch deinen Heiligen Geist. Du, Herr, alleine. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ich lese vor aus Johannes 10. Da heißt es, und zwar, heute möchte ich gerne so ein bisschen den Hirtenaspekt anschauen, was die Ältesten angeht, Pastoren angeht, weil Pastor bedeutet auch Älteste. Also es gibt auch Gemeinden, die haben zum Beispiel diese Betitelung Älteste gar nicht, sondern die haben einfach nur Pastoren. Also einen Vollzeitpastor zum Beispiel und dann vier weitere Pastoren. Und ich finde gerade durch diesen Hirtengedanken, da wird das so klar und deutlich eigentlich, was für eine Aufgabe so ein Hirte, so ein Ältester, so ein Gemeindeleiter eigentlich hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich möchte erstmal mit Jesus anfangen, dass wir auf ihn schauen und was über ihn steht. Wir lesen aus Johannes 10. Ich springe durch ein paar Verse durch. Ich fange mit Vers 2 an. Da heißt es, der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Also da gibt es jemanden, der kommt hinein und die Schafe erkennen seine Stimme und sie hören seine Stimme. Und dann heißt es hier, und er ruft seine Schafe, also der Hirte ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Also ich find diesen Gedanken sehr faszinierend. Ja? Also wenn wir uns so die Welt anschauen, wir haben da wie viele Milliarden von Menschen und wir haben schon Schwierigkeiten, die Namen hier vor Ort zu merken, ja. Und wissen vielleicht nicht, wie der oder die und so weiter heißt. Ja gut, das Bild kann bleiben. Und das halt nur so ein bisschen zur Vorstellung. Ja? Also für die jungen Leute vielleicht, die noch nie so ein Schaf gesehen haben hier und so ein Hirten oder so. Ne? Das war so ein Typ mit einem Stock, der hat sie nicht verprügelt, ne? Sondern er hat sie damit geführt und die Schafe sind ihm gefolgt sozusagen. Hier gibt es Lämmer, hier gibt es ein paar größere und so. Saftige Wiese, das war so der Gedanke dahinter. Und genau, und wir reden heute über diesen Hirtendienst so ein bisschen. Genau, und Jesus, und das ist das, was ich faszinierend finde, Gott kennt uns bei unserem Namen. Das ist etwas, also wirklich, manchmal versucht Sarah zum Beispiel ihre Kinder zu rufen, wenn sie so mitten im Stress ist, sagt sie, ey, Dings da, und da fällt der Name auch gerade nicht ein. Passiert mal, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, also mit Zahlen wäre auch ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, Jesus kennt unseren Namen. Den Gedanken finde ich sehr faszinierend. Er kennt uns und wir sollen auch ihn kennen. Das ist unsere Aufgabe, dass wir seine Stimme unterscheiden können von all den anderen Stimmen, die es in dieser Welt gibt. Die Schafe hören seine Stimme. In Vers 9 heißt es, ich bin das Tor. Also Jesus selbst sagt, ich bin das Tor. Also er geht selbst durch dieses Tor, aber er ist auch das Tor. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Also es gibt viele Religionen auf der Welt, die Errettung versprechen, ein Heilsversprechen geben. Aber in der Bibel lesen wir, dass Jesus, er ist das Tor, er ist die Tür. Wer durch ihn hineingeht, also durch Jesus durchgeht, er bekommt diese Errettung. Und dann heißt es hier, er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Einige Übersetzungen haben geschrieben, saftige Weiden finden. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, Jesus zu erkennen, an Jesus zu glauben. Durch diesen Glauben gehen wir durch diese Tür durch und wir bekommen diese Errettung. Aber von diesem Zeitpunkt an dürfen wir durch diese Tür ein- und ausgehen und dann durch ihn, durch diese Tür, diese grüne Weide finden. In dieser Erde gibt es viele Türen. Ja, wir können uns mit dem Internet beschäftigen, wir können uns mit allen möglichen Medien beschäftigen, allen möglichen Dingen der Welt beschäftigen. Aber keine von diesen Dingen führt uns letztendlich auf diese grüne Aue, auf diese grüne Wiese, wo unsere Seele tief gesättigt wird. Wir alle kennen das. Wir haben schon viel Zeit in Dinge hinein investiert. Und am Ende wurden wir betrogen. Am Ende haben wir unsere Zeit und unsere Kraft verloren. Und wir konnten nicht von dieser Wiese essen, diese tiefe Befriedigung in unserer Seele finden. Und ich habe schon so oft diese Lebenszeugnisse gehört, wo Menschen alles Mögliche probiert haben. Drogen und Religionen und okkulte Sachen und so weiter und so fort. Und eines Tages plötzlich, als letzte Hoffnung, haben sie sich an Jesus gewandt und haben ihm das Vertrauen geschenkt. Und in diesem Moment haben sie etwas in ihrem Inneren erlebt. Sie haben erlebt, wie ein tiefer Frieden in sie eingezogen ist. Und sie durften eine Errettung finden, die sie davor verzweifelt, ohne es zu merken, gesucht haben. Jesus ist das Tor. In Vers 11 heißt es dann hier: Ich bin der gute Hirte. Also er ist auch der Hirte, er ist der gute Hirte. Ich würde sogar hinzufügen, er ist der wahre Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist etwas, was wir, ich weiß nicht genau, wie das damals wirklich war, aber dieser Hirte, Jesus, der wahre Hirte, er liebt seine Schafe so sehr, dass er sein Leben für sie lässt. Er opfert sich auf für diese Schafe. In Vers 12 heißt es hier, der Mietling, der nicht Hirte ist, also jemand, der angemietet worden ist, der Geld bekommt, um die Schafe zu hüten, der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus hier, und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist etwas, was wir, Jesus ist der wahre Hirte. Er ist derjenige, der, das ist etwas, was Matthias vorhin gesagt hat, wir gewöhnen uns ja so sehr an den Geruch. Ne? Ich meine, manchmal kannst du auch auf der Toilette dein Geschäft erledigen und wenn dann jemand anders reingeht, hörst du erstmal das Geschrei, aber nach ein paar Minuten wird es still. Ja? Man hat sich daran gewöhnt. Das ist das Schlimme an der Nase. Ja? Also gut und schlecht zur gleichen Zeit. Und wir sollten es an Mist nicht gewöhnen. Aber wir sollten es auch nicht an das Gute gewöhnen, das wir immer wieder haben. Und dann in eine Undankbarkeit verfallen. Denn das ist das, was uns auch in Deutschland, in der reichen Welt ausmacht. Wir haben alles, wir sind satt. Ja? Wir gewöhnen uns daran und wir verlieren die Dankbarkeit. Und wir fallen in einen Ort hinein, wo wir uns beschweren und wo Dunkelheit in unser Herz hineinzieht. Und so können wir uns auch an etwas gewöhnen, wie etwas, ja, Jesus ist für mich gestorben. So ein Standardding. Aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig, besonders im Abendmahl, dass das unser Herz neu packt. Das heißt, dieser Gott, der bleibt nicht nur im Himmel, dieser Gott hat Hingabe für uns. Er kennt uns mit dem Namen, er sucht uns, er möchte uns führen, er möchte uns satt machen und er opfert sein Leben für uns auf. Das ist das, was Jesus geleistet hat, als wahrer, guter Hirte. In Johannes 21, Vers 15, da haben wir diese berühmten Verse, als Jesus mit Petrus spricht. Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat gesagt, ich werde mit dir bis ans Kreuz gehen. Ich liebe dich so sehr, ich werde alles aufopfern, ich werde mein Leben, ich werde es nicht verschonen. Wenn du ans Kreuz gehst, wenn du umgebracht wirst, werde ich mit dir sterben. 100%. Und alle anderen Jünger, die dabei waren, haben dem zugestimmt. Also zumindest ein großes Herz, großer Mund, aber nicht die Fähigkeit, es auszuüben. Und als es wirklich darauf ankam, verleugnete Petrus Jesus dreimal und weinte bitterlich, dass er Jesus im Stich gelassen hatte. Er weinte bitterlich, dass er es nicht schaffen konnte. War sehr enttäuscht, war so enttäuscht, dass er gesagt hat, hey Leute, ich bin fertig damit. Ich gehe jetzt fischen, lass uns fischen gehen. Dann ist er mit seinen ganzen Jüngern fischen gegangen, mit seinen Brüdern und Freunden, Jüngern von Jesus, fischen gegangen. Das war's, Mission am Nagel gehängt. Wir haben so viel Hoffnung in diesen Jesus reingesteckt und jetzt ist es vorbei. Er hat aufgegeben, er war weg. Und Jesus musste mehrere Male ihnen erscheinen, nachdem er von den Toten auferstanden ist, sich ihnen zeigen. Manchmal war er hart mit ihnen, hat gesagt, du, was seid ihr so verhärtet in eurem Herzen? Warum? Ihr kennt doch die ganze Schrift, ihr kennt doch das ganze Alte Testament. Wisst ihr denn nicht, das musste alles passieren. Das wurde alles vorhergesagt. Und in diesem Moment, diesem gescheiterten Moment, und das finde ich so spannend, in diesem gescheiterten Moment, wer von uns würde auf diese Idee kommen, diesen Petrus zu nehmen und sagen, diesen mache ich zu einem Hirten. Diesen werde ich jetzt nehmen und ich werde ihn als Apostel einsetzen, damit er diese folgenden Aufgaben gleich übernimmt. Großes Versagen. Deshalb, wir müssen übrigens in diesem Punkt, wir müssen wachsam sein. Ja? Das heißt nicht, wenn ein Mensch versagt hat, auch wenn ein Mensch eine Vorbildfunktion hat, versagt hat, dass seine Geschichte, seine Story vorbei ist. Das kann sein, dass Gott mit diesem Menschen immer noch Prozesse durchmacht. Und dass dieses Fallen letztendlich diesen Menschen am Ende stärker macht. Denn wenn wir später sehen, wie Petrus aufgestanden ist für Jesus, ja, das wäre ohne dieses Fallen nicht möglich gewesen. Das war notwendig für Petrus. Das heißt, manchmal gehört Fallen dazu, damit uns die Augen geöffnet werden, damit wir erkennen, wer wir sind. Aber mit Gott ist es noch nicht vorbei. Und hier sagt er diese Worte zu Petrus. Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, nach diesem Versagen. Liebst du mich mehr als diese? Jesus fragt hier nach der Liebe. Ganz interessant, er fragt hier nach der Liebe. Er weiß ganz genau, wie es Petrus geht. Er klagt Petrus nicht an. Er verurteilt Petrus nicht. Er sagt, warum hast du das getan? Warum hast du mich verleugnet? Ich habe so meine Hoffnung auf dich gesetzt und du. Das macht Jesus hier nicht. Sondern er fragt ihn einfach, liebst du mich? Und wisst ihr was? Das ist etwas, was Gott eigentlich am allermeisten von uns hören will, wenn wir gefallen sind. Wenn wir am Boden sind. Wenn wir unseren Kopf nicht mehr erheben können. Dann stellt er zwei Fragen. Zwei Fragen, die er an dich stellt. Meiner Meinung nach sind das zwei Fragen. Die erste Frage ist, glaubst du an mich? Glaubst du, dass das, was ich am Kreuz getan habe, größer ist als deine jetzige Sünde? Glaubst du, dass das, was ich am Kreuz gemacht habe, mächtiger ist als dein Versagen jetzt? Glaubst du daran? Und die zweite Frage, die er hat, liebst du mich? Liebst du mich? Was wir aber oft, was in unserem Herzen vorgeht, ist, wir versagen und dann nehmen wir uns es vor, besser zu machen. Zum Beispiel, ja Herr, ich werde jetzt mehr beten, mehr Bibel lesen. Kennt ihr das? Dass man dann so einen inneren Druck hat und dann will man sich das eigentlich unbewusst, ohne zu merken, zurückverdienen. Und je mehr du es versuchst, umso weniger gelingt es dir. Je mehr du es versuchst, umso mehr fällst du. Und du bist wieder sozusagen im Gesetz drinne. Deshalb zu jeder Zeit, egal wo du gerade stehst, egal wie tief du gefallen bist, egal wie schlecht du dich fühlst, egal in welcher Sünde du gerade drinne bist, die große Frage ist die, glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist? Und glaubst du, dass du mit ihm wieder neu aufstehen kannst? Und dann antworte ihm in diesem Moment, hey, ich liebe dich. Und du wirst plötzlich merken, wenn du das tust, wenn du diesen Dialog mit Jesus führst, dass plötzlich wieder eine neue Freude entsteht. Und du wirst plötzlich merken, dass Gott sich dazustellt mit seinem Heiligen Geist und dass es in dir aufleben lässt. Und du wirst merken, er ist da. Er war nur einen Schritt entfernt, nur eine Entscheidung von dir entfernt. Also von dir wegblicken, auf ihn schauen mit dem Glauben. Ganz wichtig. Und das ist übrigens etwas, was für mich eigentlich ein Vorbild ausmacht. Ich weiß genau, was ist für euch ein Vorbild? Ich habe mal darüber nachgedacht. Was für ein Vorbild suche ich mir in einem Ältesten? In einem Vorbild, in einem jemand, der unabhängig vom Ältestenamt, egal wo in der Gemeinde Verantwortung übernimmt, was suche ich in diesem Menschen? Sag mal, da gibt es einen Menschen, der kann richtig gut organisieren. Ist das für mich ein Vorbild? Ich würde sagen, das ist etwas Beneidenswertes. Das werde ich niemals erreichen. Ich werde das immer bestaunen, bewundern, sagen, boah, du bist so klasse, krass, dass du so gut organisieren kannst. Wenn jemand schön singen kann und ich nicht, ja, und eine Leitungsfunktion, dann kann ich sagen, boah, du kannst so schön singen. Ich werde aber niemals dieses Niveau erreichen. Niemals. Was suche ich in einem Vorbild? Als erstes, wisst ihr, was ich suche? Ich suche einen Menschen, Nummer eins. Ich suche einen Menschen, der genauso sterblich ist wie ich. Der genauso Fehler hat wie ich. Der genauso Kämpfe hat wie ich. Der nicht perfekt ist, sondern der schwach ist. Aber in seiner Schwäche, in seinen Fehlern, sehe ich, wie dieser Mensch am Glauben an Jesus festhält. Und wie er einen Punkt nach dem anderen mit dem Glauben, mit Gott überwindet und sein Leben auf ihn aufbaut. Das ist das, was ich sehen will. Ich will keine perfekten Menschen sehen. Wir haben oft so eine komische Erwartung, wenn jemand eine, das ist unglaublich. Wir wählen Älteste, wir wählen diese Leute und dann beschmeißen wir sie mit Steinen. Wir haben eigentlich einen Schuldigen. Die besuchen nicht uns, die rufen uns nicht an, die gratulieren nicht zum Geburtstag. Ja, die machen dies, jenes, nicht das, die sind nicht da, die machen das, die machen jenes nicht und so weiter und so fort. Leute, das ist keine Zusammenarbeit. Heute geht es nicht nur um Älteste, sondern es geht auch um uns als Gemeinde. Wir arbeiten zusammen. Ja, es ist nicht so irgendwie, hier sind die Ältesten, ja, und hier ist die Gemeinde und die stehen über uns und herrschen über uns und wir warten auf sie. Nein, es ist auch nicht so rum. Es ist zusammen. So vielleicht. Ja, die Ältesten dienen der Gemeinde, sie dienen Jesus. Und das sind Menschen, die sich besonders herauskristallisiert haben in ihrem Gottvertrauen, in ihrem Glauben. Deshalb heißt es ja auch in der Schrift zum Beispiel, wenn jemand krank ist, übrigens, wenn jemand krank ist, wenn jemand eine Beschwerde hat, das ist auch eine perfekte Erwartung. Wir wollen gesehen werden, ich kenne das von mir auch. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen, dass man, ohne dass man irgendetwas sagt, weiß, was in einem vorgeht. Und die Menschen erkennen das, ganz oft auch in der Ehe. Entweder ist es die Frau oder der Mann. Aber einer von denen hat diese Erwartung. Ohne was gesagt zu haben, der Mann oder die Frau weiß, was in dem Herzen vorgeht. Und dann ist man enttäuscht, dass da keine Reaktion gekommen ist. Und man hat sich nicht mitgeteilt. Das ist eine Gotteserwartung. Das ist eine Gotteserwartung. Und auch in dieser Stelle, wo es heißt, wer krank ist, er soll die Ältesten herbeirufen oder er soll zu den Ältesten gehen. Hier ist ganz wichtig, man muss sich melden. Ganz wichtig, man muss sich melden. Ja? Man muss aktiv werden. Wir haben das auch in der letzten Gebetsstunde gesprochen. Wir haben ganz oft diese Erwartung, gesehen zu werden, aber in der Schrift alle Menschen, die von Jesus geheilt worden sind oder die mit ihm irgendwas erlebt haben, Ausnahme eine Person, die wir bis jetzt gefunden haben, die haben alle entweder laut rumgeschrien, verlangt, ihn gesucht, alles verlassen, wie auch immer und so weiter. Und dann konnten sie Gott erleben. Es gibt sowas nicht, ich bin zu Hause und ich warte, bis irgendwas passiert. Melde dich. Sag an, hallo, ich möchte gerne besucht werden. Aber zackig. In Ordnung. Die Ältesten sind bereit. Ich brauche ein Gespräch. Melde dich. Die Ältesten sind bereit. Ganz wichtig. Wir müssen unsere Not kundtun. Dazu kommen wir noch, wenn es ums Gebet gehen wird, in den nächsten Einheiten. Aber es ist wichtig, wir müssen aktiv werden. Wir müssen schreien, wir müssen laut werden. Ich weiß noch, als ich ein junger Mensch war, da ging es mir genauso. Ich war ja in beiden Positionen. Ich bin jetzt Ältester und Pastor. Und ich war einfach Teil der Gemeinde, als Frischling reingekommen. Und dann bin ich nach Berlin umgezogen von der Gemeinde in Bünde, wo ich unterwegs war. Und dann hat sich der Pastor nur ein einziges Mal bei mir gemeldet. Er hat keinen Kontakt. Die Gemeinde war groß. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber 200 plus so ungefähr. Die Gemeinde war groß. Und ich habe die Gemeinde immer sehr vermisst. Und dann hat er sich einmal bei mir dort gemeldet. Kurz, und wie geht's? Gut. Und dann hat er mich gefragt, kannst du predigen? Ich war total enttäuscht danach, nach dem Gespräch. Ich dachte, was ist das für ein Pastor? Der hat gar kein Interesse an mir. Ich kenne auch diese Seite, ja, sich übersehen zu fühlen. Und dann habe ich eine Gebetszeit gehabt. Und dann hat Gott im Gebet mir nicht erlaubt, wütend zu sein über diesen Pastor. Er hat gesagt, Michael, ich habe dir alle Schulden an dem Kreuz vergeben, hat er gesagt. Du hast nur noch ein Recht und das ist zu lieben. Alles andere nicht. Und dann habe ich im Gebet dieses mit Jesus durchgerungen, diese Enttäuschung, weil ich fühlte mich einsam in Berlin. Und dann kam plötzlich diese Liebe, wo ich wieder lieben konnte und segnen konnte. Oh, das war so ein wichtiger Prozess, nicht mein Leben auf Menschen aufzubauen, auch wenn sie betitelt sind, auch wenn sie Pastoren oder Älteste heißen. Es gibt ja einen Vers in der Bibel, da ist es in Psalm 118, da habe ich hier geschrieben, Achtung vor Abhängigkeit von Menschen, Menschen sind fehlbar. Da heißt es in Psalm 118, Vers 8 und 9, es ist gut auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf die Menschen zu verlassen. Also das generell Menschen. Es ist gut, sich auf den Herrn zu vertrauen und nicht auf die Menschen. Es ist gut, sich auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf die Fürsten zu verlassen. Was sind Fürsten? Das sind die Regierungen. Das sind die Leitenden. Können auch Älteste sein. Es ist gut, sich nicht auf sie zu verlassen. Es ist immer gut, sich auf den Herrn zu verlassen. Das sind nicht die tollen Menschen, die irgendwas machen, sondern es ist immer Gott in den Menschen, der etwas tut. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle schwach. Wir sind alle fehlbar. Das war auch dem Paulus sehr gut bewusst, dass er gesagt hat, in den meinen Schwächen ist Gott mächtig. Deshalb gebe ich damit an, in einigen Übersetzungen. Ich gebe an mit meinen Schwachheiten, ja, ich bin das, ich bin dies, ich bin jenes. Aber Jesus, der ist so mächtig und so stark. Deshalb, wir wollen keine starken Menschen haben. Wir wollen starke Menschen in Jesus haben. Das wollen wir haben. Solche Vorbilder suche ich persönlich. Solche Vorbilder möchte ich gerne sehen, ermutigt werden durch ihren Glauben in der Nachfolge mit Jesus. Und das kann sein, dass sie einige Dinge nicht so gut machen, dass sie einen Charakter haben, mit dem ich nicht so gut mitmachen kann. Kann sein, dass sie anstrengend sind, aber sie halten an Jesus fest und sie glauben an Jesus. Und das reicht mir. Deshalb, da sollte unsere Erwartung auf Gott liegen. Und nicht auf den Menschen, auch wenn wir Älteste haben, auch wenn wir Hirten haben, auch wenn wir andere Leiter haben in der Gemeinde. Die Erwartung liegt auf Jesus. Und wenn wir merken, einen Fehler, weil wie heißt es in der Schrift? Was machen wir? Eine Liebe deckt eine Menge von Schuld zu. Die Liebe Gottes deckt eine Menge von Sünden zu. Auch wir decken eine Menge von Sünden zu. Wenn wir lieben, wir merken zum Beispiel, keine Ahnung, was weiß ich, heute Technik. Wir können sitzen und denken so, boah, heute das Geräusch und so weiter wie ein UFO, das landet hier und so, ne? Oder wir machen unsere Augen zu und beten, Vater im Himmel, segne jetzt, wo wir gerade diese Interferenzen haben, wirke du, segne die Technik, schenke Frieden, schenke den Lob. Das ist zudecken. So müssen wir als Gemeinde arbeiten. Nicht fordern, nicht nur erwarten. Das ist etwas, was ich aus der anderen Position auch kenne, dieses Fordern, Erwarten mit Stein werfen. Ich hoffe, dass wir in diesem Punkt wachsen, generell. Zurück zu 15, da heißt es, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und jetzt kommt etwas, da sagt Jesus, spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Das heißt, das, was Jesus als Hirte getan hat, er überträgt es diese Aufgabe. Wenn du mich wirklich liebst, dann beweise deine Liebe, dann beweise oder unterstreiche deine Worte, besser gesagt, indem du meine Lämmer, also die kleinen winzigen da, die frisch Geborenen, die frisch Entstandenen, die gerade die Welt gesehen haben, das heißt, die gerade vielleicht zum Glauben gekommen sind, die komplett noch wackelig auf den Beinen sind, dann weiden. Das heißt, du führst sie, indem du Grünflächen findest. Suche Grünflächen für diese Lämmer und führe sie dahin, damit sie dort essen können, satt werden können. Was heißt das übertragen gesehen? Das führe sie zu dem Wort Gottes. Führe sie zu wem? Zu Jesus. Das ist die Aufgabe eines Ältesten eigentlich, die Menschen zu Jesus zu führen. Weil nur dort können sie satt werden. Aber ganz wichtig, eine Aufgabe auch an uns Schafe, weil wir sind immer beides, Leute. Wir sind Hirten und Schafe. Ja? Wir sind alle in der Position, wo wir jemanden haben, der weniger reif ist, jünger ist als wir. Und wir haben immer jemanden, der über uns steht, der mehr weiß, der weiter vorangeschritten ist, von dem wir lernen können und dann weitergeben können. Das ist eine sehr gute Position. Wenn wir so eine Position nicht haben in unserem geistlichen Leben, betet bitte dafür. Schenke mir Lämmer her. Schenke mir irgendjemand, um den ich mich kümmern kann. Aber schenke mir auch jemanden, von dem ich was lernen kann. Ja, ein Lehrer ist immer jemand, der dazu lernen muss, aber auch seinen Schülern das weitergibt, was er lernt. Wohin führen? Zu Jesus. Und das Schaf, wichtige Aufgabe, das Schaf muss selber essen. Ja, das ist meine Verantwortung als Schaf. Ich muss essen. Ich bin da auf dem Gras. Ja, das ist das, was ich mache. Manchmal habe ich das Gefühl, und das ist ganz wichtig, das ist sehr gefährlich. Ich habe das in der Landeskirche einmal erlebt, nichts gegen die Landeskirche. Generell, wenn jemand angestellt wird, ein Pastor ist, so wie ich auch, es gibt eine Gefahr, dass wir uns anfangen zurückzulehnen. Ja, ein bezahlter Pastor ist die größte Gefahr für das Ehrenamt. Deshalb, als ich hier angekommen bin, habe ich gesagt, da hat man von mir gewünscht, dass ich mehr predige, 3 bis 4 Mal im Monat predige. Da habe ich gesagt, Leute, ich habe das gesehen. Das wird das Ehrenamt töten. Das geht nicht, das mache ich nicht. Mindestens 2 Mal predige ich im Monat, jetzt ein bisschen mehr in letzter Zeit, aber generell 2 Mal, warum? Um das Ehrenamt am Leben zu erhalten. Weil davon lebt die Gemeinde, Nicht von dem Bezahlten, von dem Ehrenamt. Davon lebt die Gemeinde. Menschen, die sich auf Jesus freiwillig von freien Herzen einlassen und Gott dienen. Ich bin ein bezahlter Ältester, Pastor, freigestellt von den weltlichen Verpflichtungen, damit ich der Gemeinde mehr dienen kann und Lücken abdecken kann. Aber wir alle sind dazu beauftragt worden, zu essen, selber zu essen. Nicht nur zu warten vorne, dass irgendwie was kommt oder sowas. Ich muss selber essen, Bibel nehmen und essen und grasen und richtig reinhauen. Selber beten. Das reicht nicht, wenn vorne hier gebetet wird und dann für die Gemeinde gebetet wurde. Nein, du musst auch beten, du musst auch essen. Ganz wichtig. Übertrage diese Verantwortung niemals auf andere Menschen. Sondern es ist deine Verantwortung, dieses Gras dann auf dieser Fläche zu finden und zu grasen. Und die Ältesten unterstützen das Ganze, indem sie uns zum Wort Gottes führen, zu Jesus führen. Uns bemühen, wachsam sind, dass wir diesen Fokus nicht verlieren. Das ist meine Meinung in dem Punkt. In Vers 16 heißt es hier, widerspricht er zum zweiten Mal zu ihm, also einmal reicht nicht aus, dieses alle guten Dinge sind drei, spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Also am Anfang war es weiden, führe sie auf die grüne Wiese. Und jetzt heißt es hüten, das ist ein anderes Wort. Kannst du das nächste Bild einblenden? Genau, ich habe so ein Bild da erstellt, ist ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, es zeigt so ein bisschen auch der große böse Wolf, ne, der die Herde angreift. Und der Wolf hat viele Gesichter, ja, die wir haben können. Aber die Aufgabe, die Jesus jetzt dem Petrus überträgt, wenn er wirklich Jesus liebt, überlegt, das ist eine Liebesfrage, sich um die Gemeinde zu kümmern. Leute, ist eine Liebesfrage, ob wir Jesus lieben oder nicht. Versteht ihr das? Das ist keine Menschenfrage. Und ich weiß doch genau, bei mir war es so, als ich wiedergeboren wurde, als ich Christ geworden bin, ich habe eine Liebe ins Herz bekommen für die Gläubigen, ich konnte es nicht erklären. Davor habe ich sie ja verurteilt, diese Scheinheiligen. Und plötzlich liebe ich dieses Volk und je mehr ich mit ihnen zu tun habe, und ich kann nicht lassen von denen, auch wenn ich schon oft enttäuscht worden bin, ich komme immer wieder zurück. Und ich denke, das ist eine Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat, die uns antreibt. Deshalb, wenn jemand enttäuscht ist von Menschen und sagt, ich kehre Gott den Rücken zu, nachdem Menschen Fehler gemacht haben, dann war dein Glaube nie auf Jesus aufgebaut. Du hast immer nur auf Menschen gebaut. Auf ihre Freundlichkeit, auf ihre Güte, auf ihr schönes Lächeln, ihre Unterstützung, auf die tollen Suppen, die sie vorbereiten. Ja? Und plötzlich, wo das Fundament erschüttert worden ist, sagst du, ach, weg damit. Das ist auch zur Zeit Jesu oft passiert. Die sind weggegangen, die ganzen Volksmengen. Als er gesagt hat, das ist das Fleisch, das ihr essen müsst, das Blut, das müsst ihr trinken. Wenn ihr das nicht trinkt und mein Fleisch nicht esst, werdet ihr niemals errettet werden. Habt ihr keinen Anteil mit mir. Und die gingen alle weg. Deshalb, unser Fundament ist Jesus. Warum wir Gemeinde leben und bauen, ist Jesus. Wenn wir Jesus nicht hätten als Kleber zwischen uns, ich glaube, manch einer würde hier gar nicht miteinander Zeit verbringen. Aber durch Jesus verändert das unser Denken, unser Herz. Hüte meine Schafe heißt beschützen. Schutz in Schutz nehmen, beschützen. Da gibt es mehrere Dinge, vor denen man schützen kann. Einmal vor dem bösen Wolf hier, der unterschiedliche Gesichter haben kann. Das können Irrlehren sein. Was ist eine Irrlehre? Alles, was von Jesus wegführt, ist eine Irrlehre. In der Bibel. Ganz einfach. Alles, was zu Jesus hinführt, ist gut. Das sollen wir uns auch beschützen, dieses Wissen, diese Lehre, was zu Jesus führt. Das ist die Aufgabe von Ältesten, diesen Punkt aufgrund ihrer Reife, Glaubensreife, ja, wachsam zu sein. Wenn Menschen in Sünden fallen zum Beispiel, ihnen auch helfen, sie zu beschützen vor dem Wolf, weil Sünde hat auch Macht. Ist auch ein Wolf, kann uns isolieren und kaputt machen. Mal die Wahrheit sagen, vielleicht mal mit Liebe, wo es mal wehtut oder sowas. Das heißt, das kann vieles bedeuten, durch Predigen, durch Lehren, persönliche Gespräche, besuchen, beten. Aber das Motiv ist nicht nur allein, dass es dir menschlich gut geht, sondern das Motiv ist, um dich zu beschützen, geistig gesehen zu schützen, durch Wort und durch Gebet. Deshalb haben auch die Apostel übrigens das auch so festgelegt. Wir beschäftigen uns mit dem Wort und mit dem Gebet. Warum? Weil durch das Wort der Mensch gerettet wird. Das ist die wichtigste Aufgabe, die es gibt, den Menschen das Wort über Jesus weiterzuerzählen, über die Liebe Gottes. Zu beschützen, also einmal zu weiden, zu führen, auf die grüne Wiese und dann aber auch zu beschützen. In 17 noch einmal, er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Also erstmal weide meine Lämmer, die ganz kleinen, weide sie, dann hüte die großen, die Schafe, und jetzt auch weide auch die Schafe. Ja, also Jesus unterstreicht hier noch einmal, also alle Gruppen, egal ob sie jung oder alt sind, ob sie schon frisch im Glauben sind oder lange im Glauben sind, weide sie, wenn du mich wirklich liebst. So lese ich das hier für mich persönlich. Beweise diese Liebe, zeige, dass du mich liebst, indem du meine Schafe, seine Schafe, nicht unsere Schafe, seine Schafe hütest, weidest, führst. In 1. Petrus 5 heißt es, da sagt Petrus, der ja ein Apostel war, sagt Folgendes hier: Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich die Ältesten. Also das ist ein Reden an die Ältesten. Ich, der Mitälteste, also obwohl er Apostel war, sah er sich auch als Mitältester, er war Mitältester. Und Zeuge der Leiden des Christus, auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll. Hütet die Herde Gottes, hütet die Herde Gottes. Wieder die gleichen Worte, die Jesus benutzt hat. Hüte die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang. Ja, das ist wichtig, dass wir nicht aus Zwang die Herde Gottes hüten, sondern freiwillig, gottgemäß. Das heißt, Gott macht das auch nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Er liebt es, sich um uns zu kümmern. Auch nicht aus ständiger Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Habt keine falschen Motive, wenn ihr euch um die Herde kümmert, ihr Ältesten, sagt er hier. Habt kein Doppelmotiv oder sowas. Ansehen, Ehre, Geld, Ruhm, wie auch immer. Ja? Vorteile. Sondern tut es gottgemäß, wie es Jesus getan hat. Bereitwillig. Und jetzt ganz wichtig in Vers 3, nicht als die über ihren Bereich, andere Übersetzungen sagen, eure Anteile herrschen. Also betrachtet die Gemeinde, die Menschen in der Gemeinde als Älteste, nicht als euren Anteil. Das ist mein Besitz, bei denen kann ich herrschen und machen, was ich will. Das, was Petrus hier sagt, er sagt, seid nicht so, seid keine Herrscher, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet, indem ihr zu diesen Menschen werdet, die das Zeugnis Jesu kennen, die Leiden Jesu Christi kennen, die Auferstehungskraft Jesu Christi kennen. Es geht hier um Jesus, nicht nur allein ums Managen, nicht nur ums Organisieren und Verwalten, nicht nur um Erhaltung des Hauses oder um, ob wir Gelder haben oder Konfliktmanagement. Es geht in allererster Linie, die Menschen zu Jesus zu führen und dieses Wissen, diese Lehre zu beschützen und bewahren. Das soll der Fokus sein der Ältesten. Das andere sind Nebenthemen, aber die ganz schnell zu Hauptthemen werden. Nicht herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Im Psalm 23, ich lese ihn vor und dann schließe ich auch ab. Vielleicht kannst du das erste Bild wieder einblenden, sonst ist das so bedrohlich. So. Im Psalm 23 heißt es, und hier haben wir ein Vorbild, also wir haben hier ein Schaf, ja, der zu Gott spricht und der als Schaf zu seinem wahren Hirten kommt. Übrigens, an der Stelle nochmal, wir Hirten, Älteste, wir sollten auch solche Dinge haben wie Hingabe. Ja, so wie Jesus auch Hingabe hat. Wir können nicht mehr unser Leben hingeben, wie Jesus das gemacht hat am Kreuz. Gott sei Dank, das ist etwas, was nur er tun konnte, für die Sünden der Menschen sterben. Das müssen wir nicht tun. Aber was einen Hirten auch noch ausmacht, ist, er ist dabei. Das war für mich auch so wichtig. Der Hirte ist da. Manchmal ist er nachts da, manchmal tags da, manchmal friert er draußen in der Kälte, manchmal hat er ein Lagerfeuer. Aber er ist dabei bei den Schafen. Ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, dabei zu sein. Generell dabei zu sein. Ja, sind wir dabei? Hingabe, Liebe für die Schafe, weiden, hüten, diese Dinge, beschützen, bewahren. ernähren, versorgen, pflegen. Das sind so die Begriffe, die ich so in einem Ältesten eigentlich sehe. Psalm 23, da heißt es hier, ein Psalm Davids, da sagt er, der Herr ist mein Hirte. Haben wir vorhin gehört, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue. Das war seine persönliche Erfahrung. Er weidet mich auf grüner Aue. Und das sagt er in vielen Schwierigkeiten immer wieder. In großen Nöten erlebt er, wie Gott ihn weidet auf grüner Aue. Das können wir auch haben, wenn wir diese Beziehung zu Jesus wirklich real leben. Und er führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Wer erquicket seine Seele? Der Herr, Gott erquicket seine Seele. Menschen können unsere Seele nicht so erquicken wie Gott. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Glück. Manchmal geraten wir ins finstere Tal hinein, aber weil wir diese Beziehung zu Jesus haben, zu Gott haben, fürchten wir kein Unglück. Denn du bist bei mir und dein Stecken und Stab trösten mich. Also seine Führung und Stecken ist auch Erziehung. Also seine Ermahnung und seine Führung, sie trösten mich. Ich weiß, ich kann damit rechnen, dass wenn ich auf dem falschen Wege bin, du wirst mich mit deinem Stecken rausziehen und du wirst mich mit deinem Stabe führen. Und deshalb fürchte ich kein Unglück. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, ich habe die ganze Zeit Feinde und Kämpfe in meinem Leben herum. Ein Problem, eine Krankheit, eine Schwierigkeit, eine Sorge, ein dies, ein jenes und so weiter. Menschen oder Feinde, wie auch immer, Nöte. Aber du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich habe trotzdem Reichtum. Obwohl mein Leben nicht sicher ist, habe ich in dir Sicherheit und ich darf essen. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Diese starke Zuversicht, liebe Gemeinde, bekommen wir nicht durch Älteste, bekommen wir nicht durch Pastoren. Diese starke Zuversicht bekommen wir nur durch unsere persönliche Beziehung zu Jesus. Durch eine gelebte Gemeinschaft bekommen wir solch eine Zuversicht in Nöten und in Schwierigkeiten, dass wir kein Unglück fürchten. Und das wünsche ich uns, obwohl wir Älteste und Leiter haben, dass wir Jesus vertrauen, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen, zusammenarbeiten, aber dass wir abhängig sind von Jesus. Das wünsche ich uns viel mehr, uns allen. Im Namen Jesu, Amen. Ich bete nochmal mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir einen unglaublichen Hirten von dir zugeschickt bekommen haben. Danke, Jesus, dass du dein Leben nicht geschont hast. Danke, Jesus, dass du uns beim Namen kennst. Und danke, Herr, dass wir jetzt sogar immer wieder durch Gemeinschaft mit dir tiefen Frieden bekommen können und kein Unglück fürchten müssen. Jesus, segne uns als Gemeinde. Schenk, dass wir noch mehr zu dir hinwachsen. Und schenk auch, dass diese Ältestenwahl uns als Gemeinde nützlich und hilfreich sein kann, dass wir noch mehr zu dir hinwachsen können. Dich noch mehr kennen können, fest werden in dir. Im Namen Jesu. Amen.